Das heißt, die Ukraine ist hier auf die Ressourcen des Westens angewiesen und so erklärt sich, warum dann immer mehr Ressourcen aus dem Westen für den Krieg zur Verfügung gestellt werden. Insofern, inzwischen ist die Ukraine davon abhängig, dass wir sie militärisch unterstützen und hätte das alleine nicht geschafft. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
So, Freunde, wir sind heute hier, um über ein wichtiges Thema zu reden, und zwar um Deutschland im Thema Ukraine-Krieg. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, den lieben.
Sascha,
Genau so ist es. Und genau, stell dich vielleicht einmal vor für die Leute, die dich nicht kennen.
ja, ich bin Sascha vom Friedensforschungsinstitut Frankfurt. Der lange Name ist Leibniz Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Da arbeite ich im Programmbereich Sicherheit und Rüstungskontrolle und deswegen befassen wir uns natürlich auch mit dem Ukraine-Krieg.
Genau, gut, dann erstmal als Öffnungsfrage, warum ist Deutschland überhaupt in diesem Krieg beteiligt?
Ja, eine direkte Beteiligung gibt es in dem Krieg nicht, aber die Ukraine liegt natürlich an den Grenzen der Europäischen Union und damit ist ein Angriff auf die Ukraine einmal natürlich ein Bruch mit der Charta der Vereinten Nationen, der ist auch Deutschland verpflichtet. Und dann aber auch ein Angriff auf die europäische Sicherheitsarchitektur, in der halt gilt, dass Staaten sich gegenseitig nicht einfach angreifen dürfen militärisch oder sogar eine Invasion starten, wie das Russland gemacht hat. Das heißt, Deutschland und Europa sind einfach bedroht durch den russischen Angriffskrieg und deswegen unterstützen sie die Ukraine jetzt im Kampf gegen Russland.
Und wie unterstützen wir als Deutschland die Ukraine?
Das läuft auf ganz verschiedenen Ebenen. Das, was am meisten diskutiert wird, ist natürlich die militärische Unterstützung, also vor allem die Waffenlieferung. Das macht schon einen substanziellen Teil aus. Aber es gibt natürlich auch noch finanzielle Unterstützung, dass also die Regierung in der Ukraine genug Mittel hat, um einfach staatliche Grundleistungen weiter zu gewährleisten. Es gibt viel humanitäre Hilfe. Und natürlich auch, dass wir uns um viele Flüchtlinge aus der Ukraine kümmern. Da ist Deutschland mit Polen der größte Aufnahmestaat von Flüchtlingen.
Jetzt gerade über das Militärische sprechen, da habe ich irgendwas mitbekommen mit Leopard 2 Panzern, die jetzt von, ich glaube, am 25. hat die Regierung bestätigt, dass sie welche liefern wollen. Warum war das so ein besonderes Ding, ob die jetzt geschickt werden oder nicht?
Ja, das liegt daran, dass man so bei der Unterstützung der Ukraine sehr darauf achten will, dass der Krieg nicht eskaliert zu einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland und vor allem keine nukleare Eskalation dann, die vielleicht daraus resultieren könnte. Das heißt, man ist bei den Waffenlieferungen sehr darauf bedacht, dass sie wirklich genutzt werden für die Verteidigung des ukrainischen Territoriums und um Gebiete, die Russland erobert hat, wieder zurückzubekommen, aber eben nicht um russisches Territorium anzugreifen oder vielleicht sogar auch zu vermeiden, Gebiete anzugreifen, die so sensibel sind. Da geht es vor allem um die Krim, dass es zu so einer Eskalation führen könnte. Das ist der Grund, weswegen die Diskussion bei Waffenlieferungen, sage ich mal, so gründlich abläuft, weswegen man da viele Abwägungen macht zwischen auf der einen Seite Ukraine unterstützen, auf der anderen Seite aufpassen, dass es nicht zu stark eskaliert.
Jetzt, also mit diesen Panzern, warum ist es jetzt so ein besonderes Ding? Also Panzer sind ja eigentlich, würde ich jetzt sagen, zum Angriff da, also jetzt nicht zu verteidigen. Also ein Panzer mit einem großen Rohr in der Mitte ist für mich eher so ein Angriffsding.
Ja, also die ganzen Waffen, die geliefert werden, sozusagen greifen etwas an. Also auch die Raketenabwehrsysteme, ne, greifen ja Flugobjekte an, die auf die Ukraine abgeschossen werden. Es geht mehr dabei um die Reichweite. Also wie weit kann man mit diesen Waffen vordringen? Natürlich kann man mit den Panzern über die Grenze Russlands theoretisch drüber fahren und dann dort Zerstörung anrichten. Aber zum einen müssen sie erstmal so weit kommen. Und da ist ja noch ein Gebiet dazwischen. Und zum einen tief ins Landesinnere eindringen, ohne dass sie aufgehalten werden, das ist eher unwahrscheinlich. Und das wäre halt anders, wenn man zum Beispiel Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern könnte. Das würde schon eher die Gefahr mit sich bringen, dass die vielleicht weiter eingesetzt werden. Das ist gerade auch so die Diskussion, soll man das wirklich machen oder nicht? Oder eben Raketensysteme, die eine größere Reichweite haben. Das haben die USA ja selbst auch ausgeschlossen. Deswegen hat man immer nur Raketensysteme mit kleinerer Reichweite geliefert.
Also ist das im Prinzip einfach nur so, damit die Ukraine ihr Territorium verteidigen können und nicht halt nach Russland im Prinzip einfallen.
Genau, so ist es im Grunde gedacht. Ein weiterer Grund, weswegen sich das ein bisschen verzögert hat, ist sicherlich auch, dass die Ukraine ja ursprünglich über ganz andere, hatte ja ganz viele Kampfpanzer, aber eben russische, sowjetische Modelle. Und da hat man ja zuerst diesen Ringtausch gemacht, dass sie dann diese Panzer, die sie verlieren, im Krieg ersetzt bekommen durch Polen oder andere östliche NATO-Staaten und dann Deutschland westliche Modelle an diese Staaten liefert. Das war sozusagen die erste Phase sozusagen der Unterstützung. Also es wurden schon Kampfpanzer geliefert, nur eben nicht ganz so moderne, nicht ganz so schlagkräftige und eben Panzer, an die die ukrainische Armee schon irgendwie gewöhnt war. Und bei den Leopard-Panzern hat man tatsächlich etwas gezögert, weil man das genau abstimmen wollte in der Allianz, ob da alle mit an Bord sind und nochmal die Risiken eben abgewogen hat.
Ist es irgendwie neu, dass wir jetzt die Ukraine mit Waffen unterstützen, oder haben wir es auch schon vorher gemacht?
Also es gab schon militärische Unterstützung zuvor, aber bei weitem nicht in dem Umfang, ne? Also im Jahr 2022 wurden über 2 Milliarden Euro, also an Rüstungsgütern, an militärischer Unterstützung nur von Deutschland aus geliefert. Ich glaube, die USA haben etwas im Rahmen von 23 Milliarden geleistet an militärischer Unterstützung. Also es ist schon eine ganz neue Größenordnung. Man sieht auch, dass es eine Dynamik gab im Verlauf des Jahres. Also nach den ersten 6 Monaten war das Volumen der deutschen militärischen Unterstützung bei etwa 700 Millionen Euro. Und dann hat es nochmal zugenommen, sozusagen an Quantität, aber wie du ja schon eben festgestellt hast, auch an Qualität, dass man sozusagen auch sozusagen von den Helmen dann erstmal über die Gepard-Panzer, die Marder-Panzer, also Gepard-Panzer erstmal zur Abwehr von Luftangriffen, dann die Marderschützenpanzer und schließlich sozusagen der Kampfpanzer. Also es gibt tatsächlich so eine gewisse Dynamik, wo man sich fragen kann, wie weit wollen die das noch fortführen?
Glaubst du, dass es hilft, wenn wir so unterstützen, oder hätte diese Unterstützung, wenn wir nicht unterstützt hätten, wäre Ukraine jetzt schon überrannt gewesen?
Ja, das ist in zweierlei Hinsicht, glaube ich, eine spannende Frage. Zum einen haben ja, wenn man ehrlich ist, die meisten oder fast alle gedacht, dass die Ukraine überrannt wird am Anfang, ne? Und man war ja ganz erstaunt, dass die Ukraine dann so viel Widerstand leisten konnte, obwohl es eigentlich bekannt war, dass die Ukraine die zum Beispiel drittstärkst gepanzerte Armee Europas war oder sogar die zweit, müsste ich noch mal nachschauen. Also eigentlich eine recht schlagkräftige Armee und natürlich hat, oder ich sage natürlich, aber es ist in der Regel so, dass der angegriffene Staat, also dass die Verteidigung so einen gewissen Vorteil gegenüber dem Angriff hat aus verschiedenen Gründen. Und wir haben auch unterschätzt so ein bisschen die Moral der Truppe und auch der ukrainischen Regierung Widerstand zu leisten. Das heißt, die Ukraine hat, also ne, man darf das jetzt auch nicht so tun, als würde sie alles nur dank unserer großzügigen Hilfe schaffen, sondern die hat da einiges geleistet an Verteidigung. Aber es ist halt natürlich so, dass die Munition und die Waffen halt nach und nach ausgehen. Und während Russland halt große Ressourcen hat oder Kapazitäten, einmal Reserven, aber auch Produktionskapazitäten, ist es in der Ukraine zunehmend schwierig, zumal ja auch Rüstungsanlagen angegriffen wurden. Das heißt, die Ukraine ist hier auf die Ressourcen des Westens angewiesen. Und so erklärt sich, warum dann immer mehr Ressourcen aus dem Westen für den Krieg zur Verfügung gestellt werden. Insofern, inzwischen ist die Ukraine davon abhängig, dass wir sie militärisch unterstützen und hätte das alleine nicht geschafft. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
Jetzt gerade ist ja auch so, oder ist die Diskussion generell, dass Ukraine oder die Ukraine in die NATO eintreten soll. Ist sie bisher nicht. Warum ist das so?
Ja, die Ukraine will natürlich in die NATO. Ich schätze jetzt nicht, dass der Beitritt der Ukraine ansteht, weil ich meine, wir sehen ja gerade, dass beispielsweise die Türkei schon mit Schweden ein großes Problem hat und auch Ungarn ist da ja sehr skeptisch. Das heißt, in der NATO gibt es keine Einigkeit darüber, die Ukraine aufzunehmen. Ich halte es für eher unrealistisch und das weiß auch die Ukraine. Deswegen ist ja auch jetzt eher ein EU-Beitritt im Gespräch. Also es würde halt insofern einen Unterschied machen, wenn die Ukraine in der NATO wäre, als es eben den Artikel 5 gibt, der die Mitgliedstaaten dann dazu verpflichtet, im Angriffsfall sich beizustehen, und dann wäre die NATO direkt involviert. Das ist aber ein weiterer Grund, weswegen man immer vermieden hat, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Man hat vermieden, Staaten aufzunehmen, die in einem Konflikt mit Russland oder in irgendeiner vielleicht sogar bewaffneten Auseinandersetzung, das war ja auch in der Ukraine schon im Osten der Fall, mit einem anderen Staat drinstecken, um eben nicht sozusagen gleich von Anfang an dann schon in einem Krieg involviert zu sein.
Glaubst du, dass wenn die NATO sich einschalten würde, dass es dann zum atomaren Krieg kommen würde, oder wäre da noch irgendwie eine Vorstufe oder mehrere Vorstufen?
Das ist tatsächlich schwer kalkulierbar. Also es ist eines der Probleme, weswegen man dann tatsächlich mit einer Eskalation rechnen muss, ist, dass Russland auf konventioneller Ebene der NATO total unterlegen ist. Das heißt, um überhaupt mithalten zu können in einem Krieg gegen die NATO, müsste Russland auf die Nuklearstreitkräfte dann zurückgreifen. Die Frage ist halt, was würde Russland hergeben dann in so einem Fall, und wo wäre dann sozusagen die Grenze? Das ist schwierig vorauszusagen. Wir haben so ein paar Situationen gehabt im Verlauf des Krieges, wo es so ein bisschen kritisch war. Vielleicht erinnerst du dich einmal, als Kaliningrad abgesperrt wurde von Litauen, also sozusagen die Verbindung zwischen Festland Russland und Kaliningrad. Und da haben ja dann die NATO und europäischen Partner dann auf Litauen eingewirkt, sozusagen da eine Lösung zu finden und dann nicht die Sanktionen als Vorwand für diese Unterbindung der Verbindung zu machen, weil man da befürchtet hat, das könnte eskalieren. Auch beim Beitritt Schwedens und Finnlands ist man sehr diplomatisch im Wording vorgegangen, und Russland hat darauf auch reagiert und dann Unterschied gemacht zwischen Beitritt Schweden und Finnland oder einem Beitritt Ukraine, also dass es nicht die gleiche Bedrohung wäre, um genau das zu vermeiden. Und ein anderer Punkt war dieser Raketenschlag im November, Mitte November auf Polen. Das war ja auch so eine Frage, ist jetzt der Krieg sozusagen auch auf NATO-Gebiet ausgebrochen? Und da hat man ja sehr genau geprüft und besonnen reagiert. Man hat gewartet, und am Ende hat Washington entschieden, ob was sozusagen Sache war. Also
Krass.
erklärt, dass diese Rakete eben dann doch von der ukrainischen Abwehr kam, nicht von Russland, und es deswegen überhaupt keinen Grund gibt, jetzt sozusagen den Krieg auszuweiten auf die NATO.
Ja. In der Ukraine wurde ja auch einmal ein Atomkraftwerk bombardiert, wenn ich mich richtig erinnere.
Es wurde okkupiert, und im Raum sozusagen des Atomkraftwerkes gab es Gefechte. Das ist richtig. Das Kraftwerk selber ist sozusagen jetzt im Kern sozusagen nicht zu Schaden gekommen, zum Glück. Ja.
Und was denkst du, wie hätte man reagieren müssen als jetzt NATO-EU, als Ukraine, wenn dann jetzt wirklich das Atomkraftwerk kaputt gegangen wäre, beziehungsweise explodiert wäre?
Schwierige Frage. Also die USA und die NATO haben damals zu dem Zeitpunkt ausgeschlossen, dass auch ein nuklearer Unfall in der Ukraine jetzt ein Kriegseintrittsgrund wäre. In der Situation damals, erinnere ich mich auch genau, war es auch sehr widersprüchlich. Die Russen hatten ja das Atomkraftwerk besetzt, also die waren da ja drin. Von wo aus jetzt die Angriffe genau kamen. Und es gab ja auch die Vermutung, dass die ukrainischen Streitkräfte beteiligt wären. Insofern denke ich nicht, dass jetzt eine nukleare Katastrophe in Saporischschja ein Beitritt der NATO oder ein Eintritt der NATO in das Kriegsgeschehen zur Folge gehabt hätte. Ich glaube aber, es ist auch wichtig, die Grenzen, also es zeigt eigentlich das Saporischschja-Beispiel, dann wirklich die Grenzen der militärischen Möglichkeiten und Handlungsfähigkeiten aufzuzeigen. Denn um diese Krise, diese kritische, schwierige Situation Saporischschja unter Kontrolle zu halten, hat man dann letztendlich diplomatisch gehandelt, vor allem unter Vermittlung auch der Internationalen Atomenergiebehörde, ne, dass da Inspektoren eingesetzt wurde. Und ich glaube, das gab es an mehreren Stellen in diesem Krieg, und es wird oft in der Debatte kommt es zu kurz, dass es auch einige politische Initiativen, diplomatische Initiativen gibt, um Eskalationsmanagement zu machen, beziehungsweise zu deeskalieren.
Was glaubst du, wie lange wird der Krieg noch ungefähr gehen? Wie lange kann man da ungefähr mit rechnen?
Ja, das ist so, Prognosen sind Schwer zu sagen, schwer zu machen. Momentan sieht es ja so aus, dass es so sich festgefahren hat und noch so, ja, wie so ein Grabenkampf, also sich einfach noch längere Zeit so hinziehen wird. Weder Russland scheint bereit zu sein, zu verhandeln. Sie haben ja diese östlichen Gebiete, die sie besetzt haben, annektiert. Und das wollen sie jetzt halt nicht aufgeben. Und das ist irgendwie klar, wenn es zu Verhandlungen kommen soll, dann muss über diese Gebiete wieder gesprochen werden. Also das kann natürlich nicht geduldet werden, dass Russland die einfach behält. Die Linie ist jetzt, die Ukraine erstmal so weit zu stärken, dass Russland dann doch über mehrere Monate hinweg dann wieder bereit ist, zu verhandeln. Das ist, glaube ich, der aktuelle Plan. Also, dass man diesen Krieg wahrscheinlich im Verlauf des Jahres dann zumindest einfrieren will. Die Unterstützung, das Problem ist auch, dass die Unterstützung in den USA voraussichtlich abnehmen wird. Also im Kongress gibt es viel Unterstützung grundsätzlich für die Ukraine, aber die Summen sind ja, das habe ich ja schon erwähnt, sehr, sehr hoch und es ist halt fraglich, ob man das 2024 so durchhalten will. Und wenn die Unterstützung der USA bröckelt, ich sehe nicht ganz, dass Europa sozusagen das kompensieren kann. Und das setzt dem Ganzen natürlich ein bisschen Grenzen.
Glaubst du, Deutschland muss irgendwie dann noch oder generell die EU, wenn Russland, nicht Russland, wenn die USA so ein bisschen rausbröckelt, müssen wir dann mehr Waffen schicken, müssen wir mehr Munition? Also was wären dann unsere Aufgaben?
Das ist schon jetzt ein bisschen der Fall, aber auch wir kommen ein bisschen an die Grenzen. Und das ist, glaube ich, auf beiden Seiten so, dass auf der einen Seite in Russland, das hat ja ganz, ganz hohe Opferzahlen und der Krieg verschleißt ganz viel. Aber auch auf westlicher Seite sehen wir, ne, die USA plündern jetzt, kann man sagen, oder räumen ihre Depots im Nahen Osten und in Südkorea, um sozusagen Munition wieder in die Ukraine zu liefern. Und von der Bundeswehr hören wir ja auch die ganze Zeit, dass es große Lücken gibt und dass es gerade so ein bisschen an die Substanz geht. Also ich glaube, wir kommen da auch ein bisschen an die Grenzen unserer eigenen Kapazitäten, ohne unsere Verteidigungsfähigkeit noch mehr zu verlieren. Und bis die Rüstungsindustrie so hochgefahren ist, das dauert auch längere Zeit. Insofern, ich glaube, da muss man dann doch den Tatsachen ins Auge schauen. Europa kann das nicht kompensieren, wenn die USA wegbrechen würden. Und das setzt natürlich dann auch die westlichen Parteien, die Ukraine, unter Druck, sozusagen diesen Krieg nicht allzu lange hinzuziehen.
Perfekt, gut. Ich glaube, du hast alle meine Fragen sehr gut beantwortet, würde ich sagen. Und ich danke dir für dieses sehr, sehr aufklärende Gespräch. Dankeschön.
Ja, danke dir.
Genau. Falls ihr dann noch irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Wir gucken, dass wir die beantworten. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Bis dann.